Hallo Antje.
Hallo Christine.
Wie schön, dass du da bist. Ich erwische dich gerade in Süddeutschland, oder?
Nee, tatsächlich nicht. Jetzt gerade noch in Norddeutschland bei meiner Schwester und den Kiddos, genau. Aber es geht bald weiter nach Süddeutschland. Ich komme gerade aus Norwegen und dann nach Frankfurt, Berlin und dann wieder Norwegen ab nächste Woche Mittwoch.
Mega schön. Antje, bevor wir reinstarten, und wir wollen ja heute über ganz viel sprechen, aber vor allen Dingen auch über dein Studium. Was wolltest du werden, als du klein warst?
Oh, ganz am Anfang Friseurin und dann Journalistin tatsächlich. Mhm. Und dann kam eigentlich auch schon Köchin mit 16.
Krass, how does that come?
Ja, das ist ja bei mir, also war ja so eine wilde Epiphany, als ich zum Austausch in den USA war und einfach die coolsten Produkte dort gesehen habe und so im Geschmack und in dieser, in dem wohligen und gleichzeitig den aufregenden, was Produkte bei mir auslösen können, gerade so Obst, Gemüse, Gerichte, einfach ganz viel Heimat gefunden habe und auch das als total aufregendes Kommunikationsmittel verstehe. Also einmal zwischen Menschen, für mich als tolle Aussendung an Menschen, um mich mit ihnen zu verbinden, aber auch um Kulturen kennenzulernen über Essen. Und gleichzeitig natürlich totale Faszination von dieser Riesenwelt, Küche, wenn man an den tatsächlichen Prozess des Kochen denkt, an die Strukturen, an die Hospitality als ganze Branche, aber eben auch an das Thema Naturwissenschaft, was ich auch mal schon spannend fand, was ja letztlich eigentlich ist ja Kochen, sich mit der Natur verbinden und dabei auch die Schönheit der natürlichen Prozesse bewundern und gestalten.
Du bist ja dem Food-Bereich schon eigentlich von Geburt an relativ nahe.
Durchs Essen, ja.
Ja, ich spiele jetzt gerade auf deinen Großvater an, weil ich es gerade sehr lustig finde. Jetzt muss man sagen, du bist jetzt gerade sehr viel in Norwegen unterwegs. Mhm. Ich sehe dich regelmäßig Algen sammeln.
Ja.
Und dein Großvater hat jetzt keine Algen gesammelt, aber...
Mein Großvater war einer der letzten Krabbenfischer im Dollard tatsächlich. Also das ist der Meeresbusen, den wir uns mit den Niederlanden teilen. Und da hat er quasi mit Hilfe der Tide und mit Reusen Granat gefangen, also Nordseekrabben. Das war super viel Arbeit damals und natürlich total ja, hart einfach auch im Alltag. Und tatsächlich ist das etwas, was ausgestorben ist, weil es sich einfach nicht mehr gelohnt hat. Und trotzdem gibt es noch viele spannende Zeitzeugen davon. Und das war natürlich, hatte eine große Faszination. Eine ganze Region, die eigentlich davon gelebt hat und was sich dann auch total geschiftet hat, genau. Und dann habe ich auch irgendwann mal herausgefunden, dass er tatsächlich vorher als junger Mann eine Ausbildung auch in Bremen gemacht hat, genau wie ich, nämlich als Bäcker. Genau.
Du hast eine Bäckerausbildung gemacht?
Nein, aber er. Genau. Aber
du warst auch in Bremen.
Auch in Bremen, genau. Und ich, mir war nicht klar, dass ich da tatsächlich jemanden aus der Foodbranche in der Familie hatte. Das war mir gar nicht bewusst. Genau, aber er war dann Fischer und Landwirt, aber gelernter Bäcker.
Mega, also schon sehr handwerklich. So, du hast dann auch irgendwann Handwerk gelernt.
Genau, ja, das ist ja das Spannende eigentlich, wenn du sagst, ein Handwerk gelernt, würde ich auch so sehen. Gleichzeitig fällt ja das, die Ausbildung zum Koch, zur Köchin in die Handelskammer, was mich tatsächlich immer schon verwirrt hat. Aber ich glaube, das zeigt auch schön, wie dieser Beruf so facettenreich ist und, glaube ich, gar nicht immer ganz zu greifen ist. Genau, aber ich habe dann eben nach dem Abitur Köchin gelernt, habe das auch als ganz bewusst mich entschieden, habe auch viele andere Sachen mir noch angeguckt mit eher akademischen Perspektiven, aber habe gesagt, nein, ich habe da so Freude dran, einfach mit Lebensmitteln zu arbeiten. Ich möchte das als Basis haben. Hatte dann immer schon so ein bisschen die Vision, auch nochmal zu studieren, aber die Entscheidung, das nach dem Abitur zu machen, auch wenn das nicht leicht war, weil du fällst natürlich dann echt irgendwie in super harte Arbeit, unfassbar schlechte Bezahlung. Damals mein erstes Gehalt waren 325 Mark tatsächlich im Monat, also womit du einfach nirgendwo leben kannst. Gleichzeitig ist das für mich die beste Entscheidung ever gewesen, denn dieses sich das einmal gelernt zu haben, das wirklich auch in sich zu tragen, ist coolstes Invest gewesen, was ich getätigt habe. Jo.
Schön. Und nach deiner Kochausbildung, wo ging es dann dahin?
Ja, das war tatsächlich so ein bisschen dramatisch. Also ich hatte, wie gesagt, zum Abi gedacht, ich mache erst die Ausbildung und dann studiere ich. Und dann habe ich während der Ausbildung gedacht, so, boah, das macht so viel Spaß, ich mache einfach nur noch das. Habe dann aber gemerkt, okay, wenn ich nur noch koche, dann muss das richtig krass gut sein. Also 2, 3 Sterne und das ist einfach ein Riesen-Commitment. Man gibt ganz viel auf und man muss vor allen Dingen auch wissen, hat man dafür genug Talent? Das ist so ähnlich wie Fußballspielen. Ne? Also wenn du wirklich krass spielen willst, dann musst du auch genug Talent in dir haben. Und das habe ich, glaube ich, tatsächlich im praktischen Kochen nicht genügend gehabt und habe... dann gesagt, ich mache noch das Studium. Gleichzeitig habe ich ein Stipendium bekommen während der Ausbildung. Ich habe relativ viel Wettbewerbe gekocht und habe das Stipendium bekommen, ans Culinary Institute of America zu gehen, was für mich immer eine Riesenfaszination hatte. Und habe dann tatsächlich einen Monat Stipendium bekommen für die beste Ausbildung im Land Bremen. Und als ich dann aber mich entschieden habe, mich für das Studium einzuschreiben, wurde mir dieses Stipendium aberkannt. Und das ist immer noch ein krasser Schmerz, ja, weil die Aussage war, dass ich damit die Branche verlasse und dass dann ich auch nicht mehr gefördert werden muss. Und das ist natürlich eine relativ dramatische Aussage, denn natürlich wollte ich die Branche nie verlassen, sondern ich wollte mit dem Studium der Ökotrophologie, was ich mir ausgesucht habe, einfach einen wissenschaftlichen Hintergrund für meine Leidenschaft zum Kochen haben und auch einfach eine Basis, mit der ich weiterarbeiten kann. Das ist aber, glaube ich, relativ symptomatisch dafür, wie die Branche sich teilweise versteht, wie die Ausbildungsstrukturen tatsächlich super schlecht waren, zu dem Zeitpunkt immer noch nicht viel besser sind. Genau, aber das war damals echt ein Schmerz. Ich habe mich schon gesehen, weil das CIA ist halt wirklich eine Institution, die da beschäftigst dich aufs Tiefste mit dem Thema Kochen und das war für mich echt eine Sehnsucht und das ist ein kleiner Schmerz. Also irgendwann mal, wenn ich irgendwie paar 60 bin, gehe ich nochmal den Monat am Culinary Institute of America nachholen.
Das ist ein guter Plan. Und sag mal, was genau passiert da an das ist eine Uni?
Das, ja, das ist, du hast ja in den USA kein Ausbildungssystem, wie wir das haben, ne? Also es gibt ja immer diese College-Strukturen und das ist quasi, genau, du hast eine Hochschule oder eine College-Struktur für das Thema Kochen und Kulinarik mit allen möglichen Ausprägungen. Also ähnlich auch wie das Cordon Bleu beispielsweise, wo du dann halt auch verschiedene Abschlüsse bekommst und du kannst eine Basisausbildung machen, du kannst dich spezialisieren. Das gibt es ja in vielen Ländern der Welt. Ich habe es auch in Israel mal eine ganz tolle Schule gesehen mit dieser Struktur. Die Schweiz hat viele solche Schulen und das haben wir tatsächlich. In Deutschland, soweit ich weiß, tatsächlich gar nicht. Es gibt ein paar Gruppierungen, zum Beispiel die Jeunes Restaurateurs, die sich so eine eigene Ausbildungsintensivierung aufgebaut haben. Aber tatsächlich hinken wir da so ein bisschen hinterher, was ich auch immer ziemlich bitter fand, muss ich sagen, weil in der internationalen Wahrnehmung gerade damals war die deutsche Kochausbildung immer sehr hoch angesehen. Was ich aber mit dem Ausbildungsinhalt und den Strukturen, die es gab, überhaupt nicht zusammenbringen kann, weil sie tatsächlich damals überhaupt nicht das Versprechen eingehalten haben. Genau, aber das ist eigentlich, hatte ich immer diese Vorstellung, sich wirklich gesamtinhaltlich mit dem Thema Kulinarik befassen zu können. Das war eigentlich mein Traum. Und der ist dann dadurch ein bisschen geplatzt.
Okay, der ist nicht aufgeschoben, der ist nur aufgehoben.
Ja,
Oder nicht
genau.
auf, andersrum, der ist nicht aufgehoben, der ist aufgeschoben.
Stimmt.
Da hast du ja noch, also in 30 Jahren gehst du dann irgendwann dahin.
Genau. Senior.
Genau. Du hast eben schon dein Studium der Ökotrophologie angesprochen. Warum hast du das gemacht?
Ja, schöne
Und
Frage.
wie kam es dazu?
Ja.
Was hat dich bewegt? Was waren vielleicht auch deine Erwartungen und Vorstellungen? Haben sich die erfüllt von deinem Studium?
Oh ja, krasse
Was
Frage.
hast du vor allem
Frage.
damit vor?
Ja,
Also.
was hatte ich damit vor? Also mein Wissen war tatsächlich, ich erinnere mich daran, dass ich während meiner Ausbildung eh super viele Bücher verschlungen habe. Mit irgendwie jedem Trinkgeld, was ich über hatte, habe ich auf den nächsten Teugner gespart. Ich habe damals vom RWE Thies die Bücher verschlungen, wo es um die naturwissenschaftliche Perspektive des Kochens ging. Der geht ja sehr auf die physikalische und chemischen Perspektiven. Und das hat mich so begeistert, einfach wirklich zu sehen, was passiert da, das auch zu verstehen, das steuern zu können. Deswegen wollte ich tatsächlich in dem Thema Naturwissenschaften studieren und einfach viel mehr verstehen, weil Naturwissenschaften mich immer schon komplett gereizt haben. Also ich liebe das, wenn man versucht, irgendwie die Natur zu erklären, zu verstehen, was das für ein Wunderwerk ist und daran so ein bisschen teilzuhaben. Und gleichzeitig hatte ich damals einen ganz tollen Partner, der tatsächlich BWLer war und in mir auch so ein bisschen dieses Verstehen von Wirtschaft, wie wird ein quasi wirtschaftlicher Betrieb geführt, wie sind die Zusammenspiele auch im volkswirtschaftlichen Bereich, auch die ganzen politischen Elemente im Bereich Agrar etc. waren natürlich spannend, weil man so in diesen Gesamtkosmos Food eintauchen konnte. Und das war so ein bisschen das, was ich mir gewünscht hatte. Und dann habe ich damals geschaut, was geht eigentlich so? Und das war damals super wenig. Also tatsächlich ist Ökotrophologie, also das Studium der Ernährungs- und Haushaltswissenschaften von Oikos, der Haushalt, war eigentlich so das einzige Studium, was die verschiedenen Bereiche abgegriffen hat. Und da gab es relativ wenig Hochschulen. Mir war wichtig, dass es eine Uni ist. Also ich wollte keine Fachhochschule machen, sondern wollte an eine Uni gehen. Und dann blieb eigentlich letztlich nur noch Gießen übrig, weil ich auch diesen Fokus BWL gerne machen wollte. Genau, und boah, ja, ich bin dann relativ krass mit dem Alltag irgendwie konfrontiert worden. Ökotrophologie ist alles ein bisschen und nichts richtig, glaube ich. Das ist so ein bisschen immer die Wahrnehmung gewesen. Es ist ein relativ generalistisches Studium, was aber gleichzeitig krasse Deep Dives machst. Also du musst quasi in den ersten Semestern dich durch Chemie kämpfen, durch Botanik kämpfen, gleichzeitig durch Anatomie, alle Muskeln, alle Knochen auswendig lernen, Physiologie, alle Tissues auswendig lernen, gleichzeitig BWL 1, VWL 1 machen, Mathe, Statistik. Also du ballerst durch alles durch, inklusive der sozialen Elemente. Und das ist natürlich toll, weil es ganz viele spannende Sachen sind, aber natürlich auch ein Rauskegelding, ne? Also wenn du Chemie nicht schaffst, bist du halt raus aus der Nummer. Und das war herausfordernd, aber auch sehr cool, muss ich sagen. Und dabei fiel es mir tatsächlich aber schwer, immer so dieses Gesamtbild im Blick zu haben, weil du halt so krass in die einzelnen Ecken geworfen wirst. Genau, aber eigentlich fand ich es auch total geil und bin dann oft auch, habe versucht, immer wieder in dieses Kochen reinzuspringen und erinnere mich an diesen Schlüsselmoment. Das habe ich, glaube ich, schon ein paar Mal erzählt, aber im biochemischen Praktikum ging es einmal darum, dass wir als Hausarbeit irgendwie kurz umreißen sollten, wie man Proteine denaturiert. So, und dann haben natürlich alle sich irgendwie labormäßig damit beschäftigt und ich habe halt aus der Kochperspektive geguckt, aber absichtlich, weil das war ja mein Hintergrund. Und habe halt gesagt, okay, wenn ich jetzt ein Stück Fisch habe, wie kann ich da rangehen? Ne? Also ich kann mit einer Säure rangehen, wie ein Ceviche, ich kann mit einer Temperatur rangehen, ich kann mit Salz rangehen, wie ein Stockfisch, ich kann durch Dehydrierung rangehen. Genau, und das habe ich dann halt erzählt. Und ich weiß noch, dieser Moment, wo hab dann vorgetragen und ich wurde tatsächlich belächelt. Also ich erinnere das von vielen Kommilitonen, die dann wirklich so dieses, ja, die kommt aus der Küche, die checkt das nicht. Und das fand ich damals krass, weil gerade dieser Transfer ist ja das Spannende, dass du das Wissenschaftliche verknüpfst mit dem, wo du es eigentlich später reinbringen willst. Und natürlich brauchst du diese Basisausbildung, aber eigentlich das mehr zusammenzubringen, hätte ich total toll gefunden. Und das hat damals nicht geklappt und auch andersrum nicht. Also wir hatten eine Vorlesung, wo es irgendwie, ich glaube, Ökonomie der Gemeinschaftsverpflegung. Das war eine Vorlesung, die war einfach absurd. Also da waren die praktischen Beispiele waren halt einfach nicht richtig. Also da hat irgendein Prof, der aus einem anderen Bereich kam, versucht, das aufs Catering anzuwenden. Und es war halt ein Schmarrn. Ich habe dann natürlich, bin immer unangenehm aufgefallen. Ich habe nebenbei viel gejobbt und habe dann unter anderem in der Kantine von Opel Rüsselsheim irgendwie die Feuerwehrfrau gespielt. Und konnte natürlich dann aus dem Real Life irgendwie berichten. Und damit habe ich mich natürlich nicht beliebt gemacht bei den Profs, weil die natürlich das Real Life gar nicht kannten. Und das ist, glaube ich, damals war so ein bisschen das Problem.
Wie sind denn die anderen, deine KommilitonInnen, an die Sache rangegangen? Wenn man sich gerade mal den Fisch anschaut, was haben die denn so für Ergebnisse
Ja,
gemacht?
boah, ich glaube, das ist echt hart, wenn du erst nach dem Abi eine Ausbildung machst und dann an die Uni kommst, weil du natürlich, ich meine, ich glaube, inzwischen ist es auch anders, aber damals waren natürlich auch viele so, ich weiß noch nicht, was ich machen soll, studiere ich erstmal. Und da muss man wirklich so ein bisschen boshaft sagen, dass Ökotrophologie so ein bisschen das BWL der Mädchen war. Also, und da waren einfach viele, die haben gesagt, oh, das klingt spannend, das möchte ich gerne mal machen, viele auch irgendwie Ernährungsberaterin werden wollen oder ähnlichem. Und die haben das halt einfach wie in der Schule, wie man so ein Buch irgendwie gelernt hat, ne? Also ohne großartigen Bezug. Und das waren natürlich dann zwei Welten, die aufeinander gebrochen sind, so, ne? Und das war für mich auch emotional irgendwie stressvoll. Deswegen bin ich dann halt auch jobben gegangen, weil ich einfach irgendwie abends mit meinen Kollegen irgendwie schicken wollte und das Adrenalin der Küche spüren wollte und gerade diese beiden Welten irgendwie zusammenbekommen wollte, ja.
Wahrscheinlich warst du auch ein Stückchen älter als die anderen, oder?
Ja, 3 Jahre, genau. Also dann die Ausbildung, die ich leider nicht verkürzen durfte. Das wurde mir damals eingeredet. Das ist genau. Aber das muss ich, deswegen ich lache nur so, weil natürlich ist es so, dass ich glaube, eine Ausbildung ist, glaube ich, nie zu Ende. Ne? Du kannst immer noch viel mehr lernen. Gleichzeitig ist natürlich ein Ausbildungskatalog, der abgearbeitet wird. Und wenn du mit einem gewissen kognitiven Verständnis daran gehst, kannst du die theoretischen Inhalte entspannt in einem Jahr, wenn du dir Zeit lässt, abarbeiten, ne? Und alles andere, was du dann noch machst, ist natürlich Zeit in dem Betrieb, was gut ist, wenn der Betrieb dir viel beibringt. Was schlecht ist, wenn der Betrieb dich einfach nur als günstige Arbeitskraft sieht. So. Und das ist natürlich eine Schere, die man, glaube ich, auch sich heute nicht mehr leisten kann als Betrieb, weil man dann einfach nicht die richtigen Leute anlockt. Genau.
Ja, wie lange ging das Studium?
Das wären tatsächlich normalerweise, also noch Bachelor, 6 Semester gewesen. Ich habe irgendwann mal, irgendwas war total wild, ich glaube Ende des 4. einmal meine Credits durchgerechnet und habe gesehen, dass wenn ich jetzt anfange, meine Bachelorarbeit zu schreiben, schaffe ich es auch in 5 Semestern. Und dieser Gedanke war irgendwie so lustig, dass ich dann den einfach durchgezogen habe und habe dann tatsächlich die Bachelorarbeit geschrieben, aber auch in Bezug auf meinen Job damals. Ich habe für Kofler & Company als Werkstudentin gearbeitet und habe die Bachelorarbeit gemacht über Oh Gott, Ex-Post-Analyse von Catering-Aufträgen mit Blick auf das Thema Prozesskostenrechnung und Kundenzufriedenheit. Also quasi Marketing und Controlling in einem in der Bachelorarbeit. Und war dann nach 5 Semestern fertig, was ich heute auch nicht mehr machen wollen würde. Also ich hätte normal fertig einfach noch sagen sollen, noch 1 Semester ins Ausland. Aber irgendwie war ich so heiß drauf zu arbeiten, dass ich das dann so durchgezogen habe. Genau, und dann macht man natürlich normalerweise, wenn man Bock hat, kann man den Master machen. Wir waren damals der 2. Bachelor-Jahrgang und ich finde diese Aussage ganz wichtig, dass der Bachelor dafür etabliert wurde, dass man einen berufsqualifizierenden Abschluss hat. Und damals war aber die Zeit nach dem Motto, ein Bachelor ist eigentlich ein nicht fertiges Diplomstudium. Und das sehe ich wirklich komplett anders und habe das auch aus Protest quasi gesagt. Ich gehe jetzt in den Job, ich mache nicht den Master, aber habe immer noch so ein bisschen das Kribbeln in den Fingern, vielleicht doch nochmal einen Master in einem Bereich mit draufzusetzen, was natürlich super spannend ist. Aber schafft man das im Alltag? Weiß ich nicht.
Kannst ja dann in den Staaten machen.
Genau, mit 60.
Wusstest du schon, was du machen willst, als du dein Studium begonnen hattest? Hattest du eine klare Vision?
Das ist eine gute Frage. Ich hatte glaube ich, tatsächlich so ein bisschen die Neugier von so größeren Unternehmen, also größere Food-Unternehmen. Ich glaube, das hat mich damals schon eher ein bisschen gereizt, weil ich eben diese Mischung aus Betriebswirtschaft, Business.
Ist das normal, diese Kombination Ökotrophologie und nochmal BWL oder machen ganz viele was anderes?
Nee, also Ökotrophologie hat immer einen Anteil Wirtschaft, also VWL und BWL. Und tatsächlich, also damals waren so die klassischen Wege, dass du entweder sowas in die Qualitätssicherung gehst bei einem großen Food-Unternehmen, wenn man eher den naturwissenschaftlichen Bereich hat oder halt auch ins Marketing, relativ klassisch.
Produktmanagement habe ich auch gelernt. Ich habe mit Aaron von Hüter gesprochen.
Ja.
Auch Ökotrophologie studiert und ist dann Produktmanager geworden.
Ja, genau. Produkt, das habe ich ja dann danach auch gemacht, genau. Produktentwicklung teilweise auch. Oder halt Ernährungsberatung. Das ist halt auch, war damals auch so ein Riesending, genau. Ich wusste, dass ich irgendwie in so einem größeren Unternehmen irgendwie spüren wollen würde, wie das geht, weil das damals auch so ein bisschen, weiß ich nicht, das war irgendwie so in den 20ern war so alles so corporate und das wollte man irgendwie Teil davon sein, sich inzwischen auch anders. Aber es war schon gut, das insgesamt zu verstehen. Und ich habe auch tatsächlich das Studium, die Inhalte als sehr fundiert quasi wahrgenommen. Also das war jetzt unser Controlling, war jetzt nicht ein Controlling für die Ökotrophologen, sondern das war ein Controlling vom Bereich BWL der Uni Gießen, was dann halt für uns quasi zugänglich war. Also das war mir auch super wichtig, diesen Blick zu haben, das auch selber verknüpfen zu können.
Okay, und wusstest du dann schon, okay, das ist jetzt mein Weg, da gehe ich hin, das will ich machen und ich möchte, gut, jetzt glaube ich, muss man auch dazu sagen, wer deinen Weg kennt, der weiß ganz genau, das hätte man so, glaube ich, nicht vorher planen können. Ja, manchmal kommt einfach auch das Leben dazwischen und ich glaube nicht, dass du dir damals gedacht hast, ja, dann düse ich um die Welt und kündige irgendwann meinen festen Wohnsitz und mache ganz viele soziale Projekte auch. Aber was war damals so deine Vision?
Ich befürchte, die war gar nicht so groß, wie sie jetzt irgendwie dann insgesamt geworden ist, sondern es war halt wirklich bei einem Unternehmen, was ich gut und richtig finde, einen Beitrag leisten für eine nachhaltige Wirtschaftlichkeit. So, das war, glaube ich, der Punkt. Und das konnte ich, glaube ich, gar nicht ganzheitlich so betrachten. Aber ich fand dann den Step, den ich nach dem Studium gemacht habe, auch gut. Ich bereue ihn nicht, bin aber froh, dass ich ihn relativ schnell dann beendet oder habe, genau, weil es einfach so ein gutes Sprungbrett war. Ja.
Welcher Schritt war das?
Ich habe bei der Deutschen See angefangen, tatsächlich direkt nach dem Studium. Ich hatte, das war eigentlich ganz sweet, ich habe in meiner Ausbildung den Maritimpokal gewonnen. Und damals war ein ganz netter...
Der Krabbenfischer-Opa?
Ja, genau. Das war aber tatsächlich von den Maritim-Hotels, wo ich das letzte Jahr meine Ausbildung gemacht habe, weil ich tatsächlich nach einem Kollaps in meinem ersten Ausbildungsbetrieb, inklusive Überlastungsstörungen, den Betrieb gewechselt habe, was sehr, sehr schwierig war, mit sehr viel Alarm verbunden war, aber habe dann das dort zu Ende gemacht und habe dann diesen lustigen Pokal gewonnen und dann wurde mir ein Preis überreicht von der Deutschen See und zwar von Peter Matisik, ein wunderbarer Mann und ich hatte einfach seine Karte, Visitenkarte mir eingesteckt und als es dann darum ging, wo ich nach dem Studium hingehen könnte, habe ich natürlich so ein bisschen geschaut, war auch, glaube ich, bei wo war ich denn? Bei Schwartau, mal zum gucken, Produktentwicklung. Froster, genau, so alles, was so geht, aber was natürlich auch so ein bisschen so einen Nordbezug hatte, glaube ich. Das war damals genau, weil wir nach Hamburg ziehen wollten. Und dann war es halt irgendwie die Deutsche See und ich habe dort mich beworben und habe direkt ein sehr gutes Angebot bekommen von der, also von der Position her. Und habe dann gesagt, jo, das mache ich und bin dann eigentlich irgendwie da gleich so reingeflutscht. Genau. Bisschen unreflektiert, aber gut. Damals war das ein Unternehmen, was tatsächlich sehr vorbildlich war. Hat damals auch den Deutschen Nachhaltigkeitspreis gewonnen von Egbert Biebach und Dr. Peter Dill geführt. Also mit den Werten konnte ich mich sehr gut identifizieren. Jetzt, seitdem dort die Inhaberstrukturen sich geändert haben, ist das auch deutlich anders und würde ich das nicht mehr tun, wenn ich das so sagen darf.
Du darfst hier darfst du alles sagen. Was hast denn du damals an deinem Studium am meisten gemacht?
In einzelne Sachen abtauchen. Also ich habe es gefeiert, dann irgendwann den Citratzyklus zu verstehen. Ich habe es gelernt. Biochemie ist einfach mein absolutes Ding geworden. Ich habe das so geliebt. Ich habe es geliebt, in der Bib zu sitzen, immer tiefer in einzelne Sachen einzutauchen. Ich habe es geliebt, Sachen miteinander zu verknüpfen. Weiß ich, erinnere mich noch irgendwie an so einfache VWL-Sachen wie hier Schweinezyklus und Co. Das in die Foodwelt zu übersetzen und zu gucken, wie stehen wir da eigentlich heutzutage. Und auch das ist immer noch das, was mich auch immer noch fasziniert. Also einfach Marktbewegung zu verstehen. Ich glaube, das am meisten ist, glaube ich, wirklich Naturwissenschaft. Also was ich damals mal schon verstörend fand, es gibt ja, es ist auch ein recht großer medizinischer Anteil. Also du gehst halt durch die medizinischen Basic-Sachen, bist aber dann ganz schnell bei Toxikologie, ernährungsbedingte Krankheiten 1, 2 und 3. Also du bist halt immer sofort im Krankheitsbereich. Und das fand ich tatsächlich krass. Also auch damals war auch das Thema Ernährungsberatung, war eigentlich immer eher, wie kriege ich einen kranken Menschen wieder auf die Kette? Und quasi nie, wie kann ich Health Promoting sein durch Ernährung? Das fand ich tatsächlich damals richtig verstörend. Also ich erinnere mich noch daran, ich habe mich richtig auf diese Vorlesung gefreut, es hieß ernährungsbedingte Krankheiten, natürlich nicht, aber also die Ernährungsvorlesung, weil du halt denkst, okay, du verstehst das jetzt alles und siehst einfach, wie der Körper mit der Natur interagieren kann, aber du hast dich eigentlich nur mit Themen beschäftigt, die wir uns selber eingebrockt haben. Ne? Also das sind ja alles Zivilisationskrankheiten. Und das fand ich tatsächlich total verstörend, weil es einfach natürlich ein totaler Downer ist, wenn du nur darüber redest, wie es den Menschen schlecht geht und gar nicht darüber sprichst, was eigentlich für eine Kraft in guter Ernährung und in guter Küche stecken kann. Genau, ich glaube, das war so ein bisschen die Sachen, aber am liebsten so diese Rabbit Holes, in denen man für immer sein könnte. Ich hatte die coolsten Lernbuddies, wir konnten uns, weiß ich nicht, irgendwie echt so Chemie-Ping-Pong um die Ohren ballern und das habe ich geliebt, weil sie das irgendwie so ein lustiges Nerd-Game, aber das fand ich immer total schön.
Ja, dafür ist so ein Studium auch da, oder?
Total, ich weiß noch, Botanik, die ganzen, also alle lateinischen Bezeichnungen von allen möglichen Pflanzen auswendig lernen und es war schon, du lernst halt auch Quatsch, ne? Spermiendichte von Hähnen, also was ein Scheiß, als wenn ich das jemals wieder brauchen würde, weil Agrarwissenschaften halt ist halt auch ein kleiner Teil davon, genau.
Würdest du sagen, dass du heute noch von den Bauteilen aus deinem Studium profitieren kannst? Also jetzt vielleicht nicht unbedingt von der Spermadichte der Hähne, aber Botanik vielleicht.
Manchmal kommen noch so Nerdwissen zu solchen Sachen.
Das ist so
Total.
unnützes Wissen, wirklich.
Ich könnte es noch mehr ausführen. Es ging auch um die Beschaffenheit der jeweiligen Geschlechtsorgane von Zuchttieren. Also, auf jeden Fall. Aber was ich immer schockierend finde, tatsächlich, ich weiß immer so, was so die Grundelemente noch sind. Aber wie gesagt, der Citratzyklus, den hätte ich dir nachts aufsagen können. Jetzt denke ich so, ey, what? Aber das kennen wir, glaube ich, alle, ne? Du bist dann halt irgendwann, genauso wie du im Rabbit Hole bist, flutschst du halt auch wieder raus. Aber ich glaube, dieses Gesamtverständnis. Und das finde ich ehrlich gesagt auch gerade mit dem Blick, was ich jetzt in der Beratung mache, super essentiell, weil ich sage das immer allen, für mich ist Gastronomie und das Führen eines gastronomischen Betriebs die höchste Komplexität, die man sich vorstellen kann, weil du einen wirtschaftlichen Betrieb hast, der auf kleinstem Raum und im kleinsten Unternehmensgröße unfassbar viele verschiedene Abteilungen repräsentieren muss, die neben den natürlichen wirtschaftlichen Abläufen wie, keine Ahnung, Personalführung, steuerliche Elemente, auch viele Infrastrukturthemen haben, Logistikthemen haben, aber vor allen Dingen halt auch viele Lebensmittelelemente haben, ne? Du redest über Qualitätssicherung, du redest über Pest Control, du redest über Sourcing und das ist, diese Komplexität gibt es, glaube ich, sonst nirgendwo und ich glaube, das ist auch wichtig, das mal wieder sich vor Augen zu halten. Ich raste ja mal aus, wenn Leute GastronomInnen bashen. Weil ich kenne niemanden und keine Branche, die so krasse Komplexität trotzdem so gut jonglieren. Und ich glaube, diesen Blick auch mal zu geben und auch durch dieses Übersetzen und auch immer den Bezug immer zur Wissenschaft zu ziehen, ist das für mich auch eine Form der Wertschätzung, für die Branche. Und ich hoffe auch einfach, dass sich das shiftet und wir in 10 Jahren die wichtigsten, auch in der Anerkennung, Betriebe der Welt, die gastronomischen Betriebe sind. Und das sind nicht die großen Ketten, die nur skalieren, sondern die kleinen, die das jonglieren. Und da müssen für mich alle hinarbeiten, was Entwicklung von Tools, Infrastrukturen und Politics ist, Policies.
Weißt du, ob sich das Studium zu heute verändert hat?
Also das tatsächliche Ökotrophologie-Studium weiß ich nicht. Ich befürchte kaum, muss ich sagen. Also klar
Du
wird
hast vorhin so einen Satz gesagt wie, also du hast oder ihr habt Themen behandelt, wie man sich, naja, platt gesagt, wie man sich besser ernähren kann. Manchmal habe ich das Gefühl, wenn ich in ein Restaurant gehe, dann wäre das irgendwie gut, wenn die sich mal mit den Lebensmitteln an sich beschäftigen
total.
würden. Und das habe ich das Gefühl,
Ja.
also ich habe mir gerade die Frage gestellt, wäre das gleich gut, wenn jeder Koch oder jede Köchin vielleicht vorher mal so ein Ökotrophologiestudium absolvieren würde? Oder wenn das auch noch mal so mit in Berufsschulen kommen würde?
Ja,
Weiß ich nicht.
also was sich verändert hat, auf jeden
Sicher auch
Fall.
nicht für alle, ne? Also es
Nee,
gibt auch
genau.
Leute, die haben richtig viel Ahnung von den Lebensmitteln, aber teilweise hast du ja auch in Cafés, weißt, die wissen ja teilweise gar nicht, was da drin ist.
Total. Also ich glaube, dass das Angebot der Aus- und Fortbildung hat sich auf jeden Fall verbreitert. Der Kochausbildung leider nicht. Auch dort ist ja mit verschiedenen Reformen wird nur marginal angepasst. Und dort ist Ernährung auch ein Teil, ne? Aber so langweilig, wie das dort gemacht wird, ist es ganz klar, dass sich damit keiner beschäftigt. Und auch diese Wichtigkeit, was das eigentlich Kochen quasi ein Dienst für die Gesellschaft ist und soziale Arbeit ist aus meiner Perspektive und eine Vermittlerarbeit zwischen Natur und Mensch ist, das wird nirgendwo so aufgehängt, ne? Nirgendwo. Gleichzeitig gibt es inzwischen so viele verschiedene Möglichkeiten, sich aus- und fortzubilden. Sei es irgendwie coole duale Studiengänge, die verschiedene Themen miteinander verknüpfen. Sei es einfach wirklich durch das auch System mit Bachelor und Master eine viel feinere Verzahnung in die einzelnen Themen oder auch das Thema quasi Fortbildung. Ich darf ja auch für die Deutsche Hotelakademie als Lecturer arbeiten, zum Beispiel für den vegan geschulten Koch. Die Möglichkeiten sind natürlich toll. Ich habe immer das Gefühl, das wissen noch nicht alle, wo sie sich jeweils fortbilden können. Und ich glaube, es muss auch zugänglich gemacht werden. Denn tatsächlich, wenn man mal so ein bisschen schaut, wer interessiert sich fürs Kochen, sind das natürlich Menschen, die einfach ganz viel Hingabe da auch haben, die auch viel Kreativität mitbringen, denen vielleicht das Lernen nicht immer leicht fällt, denen das Lesen und Schreiben nicht immer leicht fällt. Da haben wir einfach zu viele Barrieren tatsächlich. Und ich glaube, dass wenn wir andere Formen finden, die Menschen dafür zu begeistern, das Lernen zugänglich zu machen, glaube ich, wird da auch viel mehr Wissen entstehen. Und ich glaube, was ein Riesenschlüssel dabei auch ist, ist zu verstehen, was man für einen Impact hat als Köchin und Gastronomin. Dass man wirklich mit dem, was man tut, unmittelbar die Menschen, die Gäste und deren Gesundheit beeinflussen kann und die Nachhaltigkeit und dass man auch als diese Vorbildfunktion natürlich einen riesen krassen Schneeballeffekt auslösen kann. Und das, ich glaube, das aufzuladen und auch so ein bisschen die Hoffnung, dass die Gäste das auch mehr sehen und auch mehr wertschätzen, ich glaube, darin steckt relativ viel. Also, sprich, ganz viel gelabert. Es gibt, in der Ausbildung hat sich nicht so viel getan, meiner Meinung nach. Es gibt aber viele andere Möglichkeiten, die man inzwischen hat. Die müssen natürlich zugänglich sein und die müssen auch bezahlbar sein, damit Leute diesen Dienst, den sie dann später quasi auch leisten, auch einfach die Investition im Verhältnis steht. Genau.
Du hast mal einen ganz spannenden Satz gesagt, der ist mir bis heute hängen geblieben. Es gibt einen Grund, warum Köche und Köchinnen weiße Jacken tragen.
Ja, das ist ja noch nicht mal mein Satz, den habe ich mir nur geklaut. Nee, den hat der Paul Iwitsch mal gesagt, genau.
Ja.
Nee, der Paul Iwitsch hat sogar gesagt, wir KöchInnen haben vergessen, warum wir weiße Jacken tragen. Nämlich eigentlich sind wir ganz nah am Arzt und am ApothekerInnen, ÄrztInnen, haben aber diese Verantwortung, spüren die überhaupt nicht mehr in uns. Und das finde ich eben, das ist eigentlich die wichtige Information. Also eigentlich sind wir jemand, der anderen Menschen etwas Gutes tun und die unmittelbaren Impact auf die Gesundheit haben. Und finde das mal ganz spannend mit dem, wenn ich dich jetzt, keine Ahnung, wenn wir jetzt hier eine schöne WG aufmachen würden und ich würde ein Jahr lang für dich kochen.
Oh, das wäre so lustig.
Das wäre grandios lustig. Aber ich könnte also drei verschiedene Sachen auslösen. Ich könnte entweder dich so halten, wie du jetzt bist. Ich könnte dich so quasi füttern, dass du 20 Kilo zunimmst und totale Stress mit deinen Arterien und allen möglichen anderen Sachen bekommst. Und ich kann Eltern dich so pushen, dass du 5 Marathons am Tag läufst, noch schöner aussiehst als es sowieso, das geht quasi gar nicht. Aber ich, einfach was ich sagen will, du kannst diese 3 Sachen auslösen. Du kannst den Status quo erhalten, du kannst es verschlechtern, du kannst es verbessern. Mhm. Und so denken wir gar nicht. Aber ganz pragmatisch, wenn ich es schaffe, für meinen gastronomischen Betrieb, alle meine Stammgäste gesund zu machen. Wie geil ist das denn? Dann kommen die einfach öfter, dann kommen die länger, dann leben die länger und das ist ja einfach ein ganz geiles Mittel. Aber das ist natürlich voll aus dem Blick
gerutscht. Das ist auf jeden Fall sinnvoll, wenn deine Gäste länger leben, ne?
Total, also Customer Lifetime Value, oder wie heißt das? Aber ja. Es ist halt nur, das wurde ja auch zerbombt, keine Ahnung, französische Küche und noch ein Stück Butter und noch ein Dies oder Dry Age Forever und noch mehr Fett und hier. Dass das alles geil ist, ist klar. Und dass wir uns das inzwischen mit dem Wohlstand leisten können, ist auch klar. Aber ist das gut? Und ich finde, natürlich ist das ein bisschen anstrengender, wenn man diesen Filter sich auflegt und sagt, wenn ich jetzt ein Gericht gestalte, wie kann ich das gesund machen? Und natürlich hast du immer ein paar Effekte, wo Leute sagen, boah, das ist mir jetzt aber zu gesund. Ich merke das in meiner Küche auch manchmal. Also dass Leute dann sagen so, boah, weil ich natürlich mit super viel Ballaststoffen koche, weil ich wirklich immer darauf achte, dass ich mich sehr nah an der Planetary Health Diet von den Gerichten aufstelle. Und das haben wir, und dass ich auch mit zum Beispiel mit kaltgepressten Ölen arbeite. Wir haben uns das ja alles abgewöhnt. Mhm. Wir können die Geschmäcker gar nicht mehr, die verstören uns erstmal. Wir kommen mit den Fibers gar nicht klar. Und das ist natürlich erstmal ein bisschen herausfordernd, aber das lohnt sich, glaube ich, total, weil KöchInnen können das ja in geil. Die können ja gesundes Essen geil machen. Und das ist, glaube ich, der Schlüssel, den wir als Gesellschaft brauchen.
Okay, das heißt, dieses Wissen, was du zum einen in der Praxis gelernt hast, mit der ganzen Theorie dazu, ist ja Magic.
Ja, ich glaube, für mich ist das ein Videogame. Ich liebe das. Also ich erinnere mich immer, ich habe immer früher als Kind den Logiktrainer gemacht von PM. Und ich mag das einfach total, zu sagen, okay, wir machen jetzt die und die Schalter legen wir um und wenn wir das nicht nehmen, aber davon dann viel und in dem Verhältnis nach Planetary Health Diet und dann noch sagen, was möchte ich erreichen? Ich möchte, dass der sich irgendwie angekommen und zu Hause fühlt und ich bin saisonal. Und das ist so wie so ein Klicker-Ding. Und das mache ich jetzt. Das feiere ich, weil dann kannst du damit einfach gestalten. Das macht total viel Freude. Das ist natürlich manchmal anstrengend, das ist klar. Und ein bisschen zurück zu deiner ersten Frage, die diesen Bereich aufgemacht hat, zu kommen. Das kann nicht jeder und das muss nicht jeder. Und im gastronomischen Betrieb und auch im Küchenteam sind Menschen mit ganz unterschiedlichen Fähigkeiten. Und es macht keinen Sinn, von allen das Gleiche zu erwarten. Du kannst genauso wenig, irgendwie kann jemand alles im Bereich Ernährung verstehen, Nachhaltigkeit verstehen, ein richtig gutes Mise en place machen und unter Stress richtig gut funktionieren. Funktioniert nicht. Mhm. Aber wenn wir wieder verstehen, dass auch eine Ausbildung nichts ist, was uns durch einen Tunnel irgendwie durchpresst, wo wir alles schaffen müssen, sondern wo wir es schaffen, unsere eigenen Stärken zu verstehen und lernen, wie wir sie in Teams einbringen und in den Betriebe und für die Gesellschaft, dann wird das geil. Und das passiert halt nicht. In der Ausbildung wirst du durchgequetscht und lieber alles ein bisschen und so, dass du es richtig ankreuzen kannst, anstatt zu verstehen, welchen Beitrag kann ich denn leisten? Und das ist zum einen für eine Teamzusammenarbeit, ist es totaler Schmarrn. Es gibt 0,5% der KöchInnen sind perfekt, wenn überhaupt. Aber darum geht es überhaupt gar nicht. Wenn der eine gut der beste Teamzusammenhalt ist und der andere der beste Planer ist und die dann zusammenarbeiten, plus jemand, der mega geil kreativ ist, aber total verstrahlt, wie, dann wird's ja geil, ne? Und ich glaube, das geht mit Blick auf das Thema Ernährung genauso auch. Und ich glaube, wenn man da irgendwie die Forces zusammenbringt, wird's halt mega. Und dann sind wir auch so unbesiegbar als Küchenteams und als Branche.
Die Mischung macht's, ne? Ich habe letztens gelernt, wenn ich eine Raumschiffkapsel besetzen müsste mit Menschen. Ich dürfte mir so 7 Menschen aussuchen, mit denen ich zum Mars fliegen würde. Und ich müsste dann dort auch die Zeit mit denen verbringen. Wen würde ich nehmen? Oh, und wenn man das mal in den Kontext bringt, dass du weißt, okay, eigentlich brauche ich von allem etwas. Ich brauche da nicht 7 Alphatiere, weil dann kommen wir da nie an. Ich brauche auch nicht 7 BespaßerInnen. So, aber...
Weil das sehr lustig wäre.
Das wäre sehr lustig. Aber das sich mal so vorzustellen, wen würde ich denn eigentlich da reinsetzen? Und dann ist es, wie du sagst, der Mix macht es.
Total, ja. Und das wäre schön, wenn die, ich finde, dafür ist ja auch eine Ausbildung auch da, dass dir Sachen gezeigt werden und angeboten werden, dass dir eine Basis vermittelt wird, aber dass dir aufgezeigt wird, wo geht das eigentlich alles hin? Und das ist auch eigentlich meine größtes Thema für das Thema Ausbildung, Studium im Bereich Küche und Gastronomie. Wir brauchen irgendwie sowas wie LotsInnen, die den Leuten, die sagen, ich spüre das ist meine Branche, zeigen, was geht denn alles und was macht denn Sinn dafür zu tun und wie kann ich mich irgendwann einbringen, wenn ich überlege, ich habe jetzt das, was ich jetzt tue, vielleicht seit 5 Jahren einfach wirklich gastronomischen Betrieben dabei zu helfen, nachhaltiger und gesünder zu sein und gut arbeiten zu können mit tollen Teams. Das ist, glaube ich, das, was mir wirklich das aller Wichtigste ist. Und dafür habe ich 20 Jahre in dieser Branche gebraucht, um das zu verstehen. Also natürlich wäre ich ohne diese 20 Jahre da nicht hingekommen, das ist auch klar. Aber das alleine aufzuzeigen, und ich erinnere mich noch total nach dem Abi oder vorm Abi, wo mache ich meine Ausbildung? Ich habe keine Ahnung gehabt. Mhm. Und auch jetzt, ich darf öfter mal mit jungen Leuten sprechen, die sagen, oder jemand sagt, ja, auch eine Freundin von mir, die kocht so gerne, kannst du nicht mal mit der reden? Das brauchen wir einfach. Müssen den Leuten Orientierung geben, damit sie den richtigen Weg finden, denn was auch die Wahrheit ist, bei uns diejenigen, die die Ausbildung begonnen haben, ich glaube, ein Drittel hat sie nicht abgeschlossen. Amen. Diejenigen, die das Studium begonnen haben, fast die Hälfte haben es nicht abgeschlossen. Und ich hoffe nur, dass diese Leute jeweils was anderes gefunden haben und sie dorthin gezogen haben und es nicht war, dass sie eigentlich eine Leidenschaft, die sie in sich getragen haben, aufgeben mussten, weil die Strukturen dafür beschissen waren.
Ja. Letzte Frage. Du bist ja inzwischen selbst als Dozentin unterwegs.
Mhm.
Was ist das, was du deinen Studierenden oder was ist dir am wichtigsten, was du ihnen mitgibst?
Begeisterung und zu verstehen, dass unser Feld das Coolste ist, was man entdecken kann und es gibt so viel. Das ist das Wichtige, zu verstehen, dass wir alle miteinander verknüpft sind und dass jede Entscheidung, die wir treffen, einen globalen Impact hat. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Das eins der zwei drei wichtigsten. Und das dritte ist tatsächlich die Verantwortungsübernahme zu spüren und zu sagen, du kannst, wenn du dich bewusst entscheidest und auch dich an den richtigen Werten orientierst, wirklich einen Impact haben auf die Gesellschaft und auf den Planeten. Und ich glaube tatsächlich, dass wenn wir das irgendwie gedreht bekommen, dass aus unserer Branche raus der Wandel entstehen kann tatsächlich. Und das versuche ich zu tun. Und genau, es macht total viel Spaß. Ich bin absolut unpädagogisch. Das ist leider so ein bisschen mein Problem. Aber ich versuche natürlich damit ganz viel irgendwie Begeisterung die Leute mitzureißen. Und ich feiere das auch. Also ich darf an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg als Dozentin arbeiten. Und ich habe, wenn ich danach irgendwie die Seminararbeiten lese oder ich habe oft geweint, weil das einfach krass ist. Und du, wenn du dann Leute hörst, ich habe die nur kurz, dass die das für die das wirklich einen Unterschied gemacht hat. Und dass ich vielleicht irgendwann mal eine von den Stimmen bin, an die sie sich erinnern und die sie vielleicht auch so ein bisschen wieder motivieren, wenn sie vielleicht gerade mal straucheln, dann ist das Geilste. Und ich glaube, das ist so das Ding. Also Leute einfach entfachen und so eine Flamme mitzugeben, die einfach mal weiter flackert, damit wir das alle zusammen hinbekommen.
Das ist sehr schön. Ich bin mir ganz sicher, dass sich alle sehr genau an dich erinnern werden, denn ich weiß, dass ich nicht die Einzige bin, für die du die coolste Frau der Welt bist.
Dito!
Du. Liebe Antje, vielen Dank. Ich könnte stundenlang mit dir weitersprechen, aber ich muss jetzt auf die Suche nach einer WG gehen.
Okay. Das wäre so ein lustiges Experiment. Aber ich habe echt schon Kolleginnen gehabt, die Symptome der Neurodermitis nach 3 Wochen weggefüttert haben. Also da steckt einfach eine Riesenkraft drin. Ja.
Auf jeden
aber
Fall.
Du bist ja eh shining, my dear. Und wir würden eh viel zu viel Champagner trinken.
Das stimmt. Das haben wir jetzt nicht laut gesagt.
Nee.
Falls ich aber an dieser Stelle noch einen Champagner-Sponsor finden sollte.
Oh, eindeutig. Ich glaube, wir sind die besten Testimonials.
Ich glaube auch. Herrlich, Antje.
Vielen Dank.
Es hat mir so wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich bin mir sicher, wir werden uns auch in irgendeinem Podcast wiederhören.
Ich freue mich. Sehr schön. Danke dir sehr.